palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao ragazzi. 8 Spiele, 31 Tore, 7 Platzverweise. Der erste Spieltag, der hat aber mal so richtig giftig angeschoben. Okay. Platzsturm oder Feldspieler im Tor oder wie in anderen Ligen etc. Das haben wir es noch nicht zu bieten gehabt, aber man kann ja nicht immer alles haben. Die Schiris waren ein bisschen übermotiviert manchmal. Zum Ärger einiger, aber wie hat Steffen von Mentalita Calcio so schön geschrieben, ist doch schön, dass die lange Calcio-freien Wochen ohne solch Diskussionsbedarf bereits am ersten Spieltag pulverisiert sind. Kann man eigentlich nicht besser ausdrücken. Es gibt also genug zu besprechen und ja, 8 Spiele habe ich gesagt, weil 2 fehlen ja noch, aber wir können jetzt nicht noch auf die Montagskicks warten. Heißt, nach der Aufnahme spielen noch Cagliari, Spezia und Sampdoria Milan. Aber Aufnahmen heißt natürlich auch, Marius ist am Start. Grüß dich doch erstmal.
Gegen alle Montagsspiele.
So.
Grüß dich. Auch.
Also ich habe ja schon gesagt, hat giftig angeschoben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir heute ganz so viel Elan wie die Serie A mitbringen. Auch unser Wochenende war sportlich. Würde ich mal, sportlich kann ja vieles bedeuten. Und jetzt ist Montag früh.
Ich habe tatsächlich, ein bisschen mit dem Ball hin und her gekickt und habe davon Muskelkater.
Ja, auch Fußball oder doch?
Auch mit dem Fußball nach. Ich war zum Kontext Boßeln am Wochenende, ein norddeutscher Trinksport, würde man sagen. Und da wurde danach noch ein bisschen gekickt.
Das, okay, aber ich glaube, das musste den eher südlich verorteten ZuhörerInnen mal kurz erklären, was es ist.
Ja, man hat so zwei schwerere Kugeln, Bälle, und die rollt man auf einer Strecke hin und her in zwei Teams und muss sich dabei überholen. Und wenn man es nicht schafft zu überholen, dann gibt's einen Punkt für die anderen. Und dann, wenn man überholt, dann wird getrunken. Oder ich weiß es nicht mehr so genau.
Oder wird immer getrunken?
Wahrscheinlich, ja.
Okay. Ja, ich bin ja bei solchen Sachen auch immer Kandidat dafür, dass gerade am Anfang ich dann mich einfach gar nicht dran halte, dass ab wann getrunken wird, sondern erstmal trinken und dann kommt es irgendwann dazu, dass man trinken muss. Das ist eigentlich auch kein Problem. Naja, wie auch immer. Komm, lass mal reinstarten in das Ganze. Also wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, es war echt eine Menge los und das bietet sich ja so an, dass wir mit dem amtierenden Meister Inter beginnen.
Passt ja auch ganz gut, da warst du ja live dabei, habe ich gehört.
Da war ich live dabei und die grüßen nach dem ersten Spieltag direkt mal, also stand jetzt von der Tabellenspitze, denn 4-0 gewonnen gegen Genoa. Goran Pandev, Shoutout direkt an der ersten Stelle, bevor ich Inter lobe. In der Hitze Mailands ist er über die komplette Distanz gegangen. Also da auch mal, hat sich schön nochmal von Beginn an und dann über die vollen 96 Minuten, auch was auch immer sie gespielt haben. 4-0, Skriniar 6. Minute nach Ecke, Calhanoglu. Dann in der 14. Calhanoglu nach Vorlage Dzeko. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann noch ein Tor von Perisic aberkannt worden, ganz knapp. Abseits war es. In der 74. Arturo Vidal und in der 87. nochmal Dzeko, Vidals Treffer, geil vorbereitet und Barella mit der Hacke. Dzekos Tor von Vidal dann sogar noch vorbereitet. Vidal wurde eingewechselt. Ich habe mir dazu was rausgesucht im Übrigen. Arturo Vidal hat da auch so lustig im Spiel gesagt, der Joker sticht, hatte den Fakt aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auf dem Schirm. Es ist wirklich erst das zweite Tor in seiner Zeit in der Serie A. dass er als Einwechselspieler getroffen hat, von 37 insgesamt. Das letzte Mal, dass er ein Joker-Tor erzielt hat, war im September 2011 für Juventus. So, und jetzt ist Arturo Vidal Wissen damit auch bei euch im Kopf.
Es ist wahrscheinlich einfach nicht so oft Joker gewesen auch.
Ja gut, das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Habe ich es nicht gegengecheckt, ehrlicherweise. Aber ja. Ist so ein bisschen die Frage, Marius, Inter so gut oder Genua so schlecht? Weil jetzt, wenn ich mir die Torfolge angucke, war es dann doch so, dass so Genua eigentlich bis zur 40. gebraucht hat, um überhaupt so ein bisschen ins Spiel anzukommen. Und als sie in der zweiten Halbzeit mal wieder ein bisschen dagegen gehalten haben, oder endlich dagegen gehalten haben, ging es auch. Und dann die zwei weiteren Tore sind eigentlich auch erst gefallen, als die Gegenwehr gebrochen war.
Also, ich glaube, das ist natürlich, wenn du als Außenseiter dann in San Siro antrittst, auch wieder mit Zuschauern, endlich. Das hat mir sehr gefallen an diesem Wochenende, logischerweise. Und dann kriegst du in der 6. und in der 14. gleich schon mal zwei Gegentore, dann ist halt auch, das ist für die Moral wahrscheinlich schwierig. So außenstehend zu sagen. Und vielleicht ist Genoa ja auch wie immer am Anfang der Saison einfach auch richtig schlecht und wollen im Oktober den Trainer wechseln. Arbeiten jetzt schon mal drauf hin. Das sah halt auch eigentlich so, das, was ich gesehen habe, sah es ja auch ganz, ganz nett aus, was Inter so veranstaltet hat. Also Dzeko, Çalhanoğlu, gleich ein super Verständnis miteinander. Und da haben so einige Automatismen schon gewirkt, oder?
Ja, also die waren auch echt auf jeden Fall spielfreudig. Das zweite war super rauskombiniert, ja, aber da war auch extrem viel Platz. Also da muss man, glaube ich, auch Genoa zugute halten, dass sie, wie Spallatini so gesagt hat, eigentlich super viele offene Baustellen haben. Also versuchen das mit ganz vielen jungen Spielern aufzufangen, und da hast du echt auch gemerkt, dass so dieses Verschieben und die Abstände zwischen den Leuten, das hat noch überhaupt gar nicht funktioniert. Und da sind sie dieser Spielfreude, die man Inter tatsächlich angesehen hat, ganz schön zum Opfer gefallen. Falls auch, als ich mal bei, ist dann kurzfristig, war dann auch der beste Stürmer von Genoa aus der letzten Saison Destro nicht im Kader, weil, das hat Christian Bernhard gesagt, Grüße an der Stelle nochmal, war auch gut, ihn da als Experte beim Spiel zu haben, nicht nur beim Podcast letzte Woche. Viele Sachen wieder erzählen können, die mir auch so noch nicht klar waren, trotz langer Vorbereitungszeit. Das Destro haben sie kurzfristig aus dem Kader getan, weil sie den jetzt gerne noch ein bisschen zu Geld machen wollen.
Oh, okay.
Ich weiß nicht genau wohin, aber den, ja, und dann haben sie im Endeffekt kein Schomorodov, kein Skamaka, kein Destro.
Soll dann der junge Kalon das alleine machen jetzt für den Rest der Saison oder was?
Ja, man weiß es nicht so genau. Also ich meine, der war ja tatsächlich, finde ich, hat der ein, zwei ganz gute Momente gehabt. Der war vorm Tor nur etwas sehr überhastet. Und da zeigt sich dann halt schon ein großer qualitativer Unterschied. Aber einige von diesen ganz recht jungen Spielern, die aus der eigenen Jugend kommen, haben ja auch eine gute Nachwuchsarbeit, sind da, glaube ich, mit der U18 auch Meister geworden, wenn ich mich nicht täusche. Oder U17 auch im Pokal gewonnen. Also die haben ganz gute Jugendteams. Ist natürlich immer die Frage, wie gut du die Spieler dann auch direkt in die erste Liga reinbekommst. Und da ist es wirklich echt jugendforscht. Und Opa Goran und Papa Milan Badej sollen da irgendwie, ja, das zusammenhalten. Bin mal gespannt. Ja, und hier, Perin, bester Torwart der letzten Saison, auch weggegangen.
Klar.
Ja. Also der fehlt auch als Rückhalt.
Ja. Tja. Ja, Sirigu ist jetzt auch kein schlechter, ne, aber bei den Toren konnte er vielleicht nichts machen.
Ja.
Übrigens, weil da die Frage aufkam, bei Twitter von @youbya, das ist der Name Kalon, da klingelt ja was. Ich habe leider nicht herausfinden können, ob er jetzt mit der alten Inter-Ikone Mohamed Kalon irgendwie verwandt ist oder so. Ich glaube aber, dass der Nachname in Sierra Leone nicht so super selten ist.
Ja, da ich bin jetzt kein Namensforscher, das weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht weiß es ja jemand anderes. Und wenn ihr es wisst, dann schreibt uns. Ist eh schon wieder prächtig gemacht worden. Auch mit Hashtag einsetzen, Tabellentipps etc. pp. Können wir aber später nochmal ein bisschen drauf kommen. Lass mal direkt weiterspringen. Auf Platz 2 hat sich dann doch noch, nachdem es zwischenzeitlich gar nicht mehr so gut aussah, jetzt erstmal die Roma festgesetzt. Und zwar aufgrund eines Heimsiegs mit 3:1 gegen die Fiorentina. Frühe rote Karte für Trajkovski, den Torhüter der Gäste, 17., weil er da gegen Tammy Abraham, ja, ich finde, die kann man schon geben, also der bewegt sich zwar vom Tor weg, aber er kommt super krass rausgeschossen, er zieht dann den Fuß sogar noch hoch, weil Tammy Abraham will eigentlich erst drüber springen und er trifft ihn dann doch noch so ganz leicht im Fuß, aber
es hat mich so ein bisschen an Freuler gegen Real Madrid erinnert.
Ja, aber da im Fall ist es halt erstens der Torwart und der ist schon massiv. Also wenn du sie in der Realgeschwindigkeit anguckst, der kommt schon massiv raus. Und wenn er ihn trifft, dann macht er einen Überschlag und bricht sich das Schienbein.
Ja.
Würde ich sagen, wenn er ihn richtig trifft.
Wahrscheinlich.
Naja, auf jeden Fall. Aber danach, das haben auch einige geschrieben, ich finde, man konnte es sich auch ganz gut anschauen, bin immer zwischen dem Spiel und Napoli hin und her gewechselt, dass da doch schon auch, finde ich, ganz guter, temporeicher, auch passsicherer Fußball von der Roma gespielt wird. Wurde dann belohnt durch ein Tor von Mkhitaryan, hat Abraham direkt mal auch seinen ersten Assist gehabt. Wurde erst zurückgepfiffen, ganz, ganz knapp, kein Abseits in dem Spiel, echt viel, viel Linienzieherei, zumindest am Monitor. Okay, verdammt. Dann bekommt in der 52. Saniolo gelb-rot und das war vielleicht für mich der erste, also jetzt da nicht zeitlich gesehen, aber wenn wir vom Podcast reden, die erste gelb-rote Karte, Platzverweis, über die man echt nachdenken muss. Also der erste Karton kurz vor dem Pausenpfiff war absolut in Ordnung, aber da rennt halt hinterher und läuft ihm dann so halb in die Füße. Es ist kein Ziehen, es weiß nicht irgendwie so, dass der voll durch gewesen wäre. Also Pareto, da hätte er ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen können, wie ich finde, auch wenn ich das Wort prinzipiell nicht mag. Wir kommen ja noch dazu, es gab andere Situationen, die auch umstritten waren, wo ich es fand, dass man da als Schiedsrichter das durchaus nachvollziehen kann, dass es da Platzverweise gab. Aber auf jeden Fall, durch den Platzverweis hat sich dann das Spiel irgendwie krass gedreht. Also auf einmal hatte man das Gefühl, die Fiorentina macht es hier gleich dann auch aus durch Milenkovic in der 60. Der hat übrigens verlängert auch, ne? Weil wir darüber gequatscht hatten.
Ja, nicht nach England, sondern, also zumindest dieses Jahr geht dann wahrscheinlich nächstes, würde ich mal sagen, außer sie kommen jetzt in die Champions League oder so.
Na, und dann kam es aber doch anders. Doppelpack vom ehemaligen Viola Vertu. Einmal in der 64. und einmal in der 79. Und das 2:1 Vorarbeit von Tammy Abraham. Und auch da habe ich mir was rausgesucht. Also erstmal zum ersten Tor von Mkhitaryan kann man noch sagen, übrigens, der letzte Roma-Mittelfeldspieler, der in 5 oder mehr aufeinanderfolgenden Serie A Spielen getroffen hat, und zwar in 6, war im November 2012. Und jetzt sagst du mir, wer das war.
Totti zählt wahrscheinlich nicht als Mittelfeldspieler.
Nee, wahrscheinlich nicht, nee.
Dann 2012. Tadej.
Spielt jetzt aktuell in England.
England.
Eric Lamela.
Ah, Ja, okay. Naja, ist ja auch dieses, bei Mkhitaryan auch so dieses, kann man drüber streiten, ob es dann ein Mittelfeldspieler oder ein Angreifer ist, ne?
Ja, das stimmt natürlich. Ich bin noch da sozusagen, das ist ein, sozusagen, da berufe ich mich auf Opta.
Mhm.
Und Tammy Abraham im Übrigen das erste Mal, dass er in einem Spiel in einer Top 5 Europa Liga, zwei Vorlagen in einem Spiel.
Kann ich ja, das hatte schon, wie er da die Pässe gespielt hat, das hatte ja schon Spielmacherqualität, ne, also.
Ja, ja.
So exakt also. beim zweiten dann ja auch, so exakt über die, knapp an der Abseitslinie vorbei und, auf Veretout, das war auch, also die Übersicht war super.
Hm.
Wenn man das überhastet gemacht hätte, hätte er in die Mitte zu Mkhitaryan gespielt und dann hätte die Abwehr wahrscheinlich klären können. Schon spielintelligent auf jeden Fall und auch direkt super emotional die ganze Zeit dabei. Also das Lamentieren und sich aufregen hat er auf jeden Fall schon drauf. war für mich ein super Einstand. Hat dann das eine Mal Pech gehabt, dass er an die Latte köpft noch.
Stimmt, auch nach einer geilen Vorarbeit von Pellegrini. Also da war schon, sah schon tatsächlich wieder recht gut aus. Also das ist so.
Ja, vielleicht hat Mourinho ja gemerkt, das ist so vom Kader her und auch von dem, was man mit der Mannschaft halt machen kann und was die auch möchte, das ist halt nicht so eine Mourinho-Mannschaft, die den Bus parkt einfach.
Ja, voll. Und übrigens 3-1 muss man auch kurz einmal Shoutout an Shomurodov.
Ja.
Der das 3-1 vorbereitet, ist bockstark.
Ist ja eh, also da haben sich ja viele inklusive mir gefragt, warum man für den 17,5 Millionen bezahlt. Aber hat ja auch schon eine fantastische Vorbereitung gespielt. Und das ist, glaube ich, so das perfekte Pendant zu dem, was Abraham spielen kann. Also so, dass die werden ja vielleicht nicht so oft zusammen auf dem Platz stehen, aber ja, das bringt halt dann genau das andere Skillset, in Anführungszeichen, mit. Und da kann Mourinho schon taktisch, glaube ich, einiges mitmachen. Natürlich auch das Spiel, ich fand das auch sehr kurzweilig, hat Spaß gemacht. Dass dann zwei weniger auf dem Feld waren, hat dem, glaube ich, aber auch gut getan. Also die wussten dann den zusätzlichen Platz auf jeden Fall zu nutzen, die Leute da.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ach, der Vollständigkeit halber übrigens dann für die Roma geht es jetzt weiter. Am nächsten Spieltag bei Salernitana. Und Fiorentina empfängt Torino und habe ich vorhin vergessen, Inter fährt zu Hellas nach Verona am nächsten Spieltag und Genoa empfängt Napoli. Das trifft sich aber ganz gut, weil wir könnten eigentlich mit Napoli mal weitermachen. Die stehen jetzt erstmal auf Platz 4. Verdammt, eigentlich müssen wir mit Lazio weitermachen. Das wäre noch besser gewesen von ja, wie auch immer. Ja gut, komm, wir machen mit Lazio weiter, weil das schon auch sogar ein bisschen weiter weg ist. Das war auch ein Spiel bereits am Samstag, richtig?
Mhm. Ey, Wochenende.
Das Wochenende hat mich gezeichnet. Lazio, weil da gab es sogar auch eine Frage dazu. Also Lazio gewinnt 3-1 bei Aufsteiger Empoli. Empoli ganz früh in Führung gegangen durch Bandinelli in der 4., aber nach einer coolen Eckenvariante Milinkovic-Savic mit dem Kopf zum Ausgleich in der 6., in der 31. Lazzari und in der 41. Ciro Immobile, wie sollte es anders sein, vom 11-Meter-Punkt aus. Dann war das Ding gegessen. Ich muss tatsächlich sagen, Lazio defensiv nicht so sattelfest, also Empoli hatte da schon auch noch die ein oder andere Chance und ja, man hat dann irgendwann das Gefühl, aber sie können 2 Stunden weiterspielen, der Ball geht es heute bei denen einfach nicht mehr rein. Also hinten doch noch recht luftig teilweise, finde ich, bei Sarris Team. Nach vorne sah das aber, finde ich, auch schon ganz ansehnlich aus, was man da so mitbekommen hat. Und Francesco hat uns nämlich da die Frage gestellt, Ist die Mannschaft von Sarri insgesamt zu langsam für den Sarri-Ball oder funktioniert das System überhaupt noch nur richtig gut, wenn Sarri eine Mannschaft ohne Meriten aufbauen, / weiterentwickeln kann? Also da haben wir letzte Woche tatsächlich, finde ich, schon relativ ausführlich mit Christian Bernhard auch drüber gesprochen. Da ist, glaube ich, das ein oder andere beantwortet worden, Francesco. Vielleicht hörst du da nochmal rein. Nee, Spaß, aber auch, ja, weiß nicht, also ob die Mannschaft zu langsam für den Sarri-Ball ist, kann er mal Lazzari fragen. Ja. Wie der da reingezogen hat. Der da, Junge, ey, vor dem 2-1.
Das ist also, schon ein solider Sprint gewesen, auf jeden Fall.
Da hat er den, glaube ich, 10 Meter auf 15 abgenommen, den drei Empoli-Nasen da, durch die er durchmarschiert ist. Und ja, also er hat ihn ja sogar jetzt ein bisschen reingezogen, ne, Lazzari. Der spielt jetzt tatsächlich nicht mehr ganz draußen auf dem Flügel, sondern soll da auch in der zentralen Position ein bisschen mehr machen. Ich kann schon auch sein, dass, oder habe ich mich komplett verguckt? Nee, der stand schon, also nee, er hat ihn weiter nach hinten gezogen noch.
Ja, er hat halt nicht diese Schienenspieler-Rosens-Position, genau. Sondern halt vom Ding her einen klassischen Rechtsverteidiger gegeben.
Genau, es ist
aber der interpretiert das dann halt natürlich sehr offensiv.
Ja.
Ich glaube, das, also weiß nicht, ob Lever dann einrückt oder Hüsey auf der anderen Seite, aber.
Ja.
Ja, es ist, man beraubt ja natürlich Lazzari auch seiner großen Stärke, wenn man ihn jetzt rein defensiv da dann bolzen lassen würde. Aber das war bei Sarri ja auch schon immer auch mit Gulam und so, dass dann die Außenverteidiger durchaus auch vorne dann mitgespielt haben.
Ja, also das ist schon auch eine Frage, muss man sagen. Das wird sich zeigen. Das lässt sich jetzt schwer irgendwie in die Glaskugel gucken.
Ja, ich denk halt, dass je nachdem, was sie auf den offensiven Positionen noch machen, um das da dann nochmal anzusetzen, was wir letzte Woche besprochen haben, sie haben ja jetzt Pedro geholt, der erste Transfer seit 85 von der Roma.
Mhm.
Der und Felipe Anderson, das sind jetzt vorne schon nicht die fixesten Leute wahrscheinlich noch. Aber die sind halt beide technisch natürlich so gut, dass die schon dieses Kurzpassspiel drauf haben und die Leute da im Mittelfeld mit Milinkovic-Savic, Lever und also Luis Alberto ist ja eingewechselt worden jetzt am Samstag. Die, das können die schon spielen. Es ist dann, ich stelle mir immer noch die Frage, wie das dann im Zusammenspiel mit Immobile funktioniert, weil der natürlich auch, ist ja kein Mertens. So, man hat ja bei der EM auch, dann ist man quasi, wenn man vorher gesagt hat, dass der Schwierigkeiten hat mit dem First Touch und dem technischen Spiel irgendwie daran teilzunehmen, dann ist man da ja bestätigt worden, glaube ich. Aber gut, ja. gestern, Samstag, jetzt gegen Empoli, sah das auf jeden Fall vernünftig aus. Also ich glaube, darauf kann man aufbauen. Und worauf ich sehr gespannt bin, ist der 18-jährige Raul Moro. Großes Talent. Ich schätze mal, der wird auch von Sarri seine Chancen bekommen, wenn da eben jetzt nicht noch zwei prominente Außenstürmer da vor die Nase gesetzt werden.
Ja, glaube ich auch. Also, wie gesagt, ich glaube, wir hatten es ja auch so eingeschätzt, dass es eventuell, klar ist Sarri immer einer, dem musst du auch ein bisschen Zeit geben. Deswegen haben wir sie nur auf 6-7 getippt, so. Oder 8, weiß ich schon gar nicht mehr genau.
Das war ich.
7. Das hast du, genau. Aber beobachten wir.
Ja. Kann aber, ich glaube halt, dass wegen der Frage nach den Mannschaften mit weniger Meriten oder so, ich glaube, dazu kommt es halt nicht mehr. Also da muss Sarri das schon wirklich bewusst entscheiden. Er macht jetzt nochmal 3 Schritte zurück, weil im Zweifelsfall so eine Mannschaft wie Empoli früher, die können sich den halt vom Gehalt schon gar nicht mehr leisten. Und der fischt ja schon in anderen Fahrwassern, also Mannschaften ohne Meriten. Weiß ich nicht, ob das nochmal bei ihm so ein Ding ist, wird.
Ja, safe. Im Übrigen hat Lazio erst zum dritten Mal 3 oder mehr Tore in der ersten Halbzeit ihres Saisoneröffnungsspiels geschossen. 2003 einmal gegen Lecce und 2016 gegen Atalanta.
Ist das jetzt, wird das diese Saison dein Ding jetzt?
Dass du, das wird jetzt so mein Steckenpferd. Ja, cool. Ja, ich habe so, und im Übrigen, ich habe tatsächlich, dass es noch nicht so richtig drin ist, merkt man dadurch, dass mir meine 2 Interfakten, die ich noch hatte, unten runtergefallen sind. Milan Skriniar ist der erste Abwehrspieler, der das erste Serie A-Saisontor für Inter geschossen hat. Hm. Weißt du, wann das letzte Mal ein Abwehrspieler das gemacht hat? Also nicht der erste, sondern der erste seit 2011 gegen Udinese war es. Und wer war es?
Ja. Bei Inter jetzt, ja.
Ja. Warte, ich muss nochmal sagen. Seit 2011 hat kein Inter-Abwehrspieler mehr das erste Tor der Saison für Inter geschossen.
Lucio.
Ja! Stark.
Tja, weil Walter Samuel hat, glaube ich, nicht so viele Tore geschossen. Ja. Wenn er auch Kopfball stark war. Aber ja.
Tja. Und Hakan Çalhanoğlu ist der erste Spieler seit 2006, der in seinem Inter-Serie A-Debüt Tor und Vorlage macht. Damals war das ein gewisser Zlatan Ibrahimovic.
Ja.
Gut. Jetzt aber Napoli.
Hat er von ihm jetzt gelernt, ja auch, ne? Sorry.
Ja, so, stimmt. Genau. Napoli. 2:0 gegen Aufsteiger Venezia. Haben sich ein bisschen schwer getan. Achso. Ach Gott. Lazio spielt nächste Woche zu Hause gegen Spezia und Empoli muss zu Juventus.
Das war auch undankbar, ne? Naja, egal.
Ja, safe. Napoli gewinnt 2:0 gegen Venezia. Klar überlegen, haben sich aber sehr schwer getan und haben sich dann natürlich noch ein bisschen schwerer getan, nachdem in der 23. Osimhen eine glatte rote Karte bekommen hat. Da muss ich sagen, boah, weiß ich nicht, habe ich mir 10-mal angeguckt, ich finde nicht, dass es ein klares Schlagen ist von Osimhen, eher, dass er ihn so wegschubst. Und das hätte ich mir dann gewünscht, dass er dann sagt, so, hey, komm, Aureliano war der Schiedsrichter, glaube ich, guck's dir doch jetzt nochmal an. Findest du wirklich, dass man hier eine glatte rote Karte zeigen muss? Aber vielleicht habe ich es auch komplett anders gesehen. Hast du das gesehen, was Osimhen gemacht hat?
Für mich war die Entscheidung auch ziemlich hart. Auf jeden Fall, also ich weiß ja nicht, irgendwie bei einer glatten Tätlichkeit denke ich irgendwie an was anderes. Und solche Situationen hast du halt auch oft, in der der Gegenspieler dann nicht direkt auf den Boden fällt.
Ja.
Ja, also man kann da sicherlich auch Gelb einfach für geben und sagen, hier, halt deine Arme unten, wenn du jetzt noch ein Ding machst, dann fliegst du halt. Weiß ich nicht. Es ist auch schon für weniger rot gegeben worden, glaube ich, tatsächlich in der Geschichte des Fußballs. Aber gut, spielt dann tatsächlich diese Regel in rein, dass wenn es Hand im Gesicht ist, dann ist rot oder was, ne?
Ja.
Aber ich weiß nicht, das war quasi im Gesicht so.
Weiß ich nicht mehr richtig. Also ist so nach hinten weggeschoben und irgendwie. Also nee, ist für mich keine rote Karte.
John Wick-mäßig. Mit der Handkante auf den Kehlkopf.
Ich weiß auch nicht. Also das war, fand ich ein bisschen affig.
Ja.
Das kam dann aber noch schlimmer für Napoli. Dann hat sich tatsächlich nämlich noch Zielinski verletzt. Ist irgendwas am Knie, ne? Weiß man schon genaues?
Hab noch nichts gehört. Stand Montagmorgen.
Aber jetzt auch zu 10 haben sie Venezia spielerisch dominiert. Im Endeffekt hat dann in der 57. Insigne einen Elfmeter verschossen und 5 Minuten später gab es wieder Elfmeter für Napoli und hat er ihn sich wieder genommen. Muss man auch erstmal machen. Aber so reif ist er jetzt. Hat ihn reingeschraubt und ist damit einer von 3 Napoli-Spielern, der in mindestens 10 verschiedenen Serie A-Spielzeiten getroffen hat. Die anderen zwei sind Marek Hamšík und Antonio Giuliano.
Das war ein Wort. Legende Lorenzo.
Legende Lorenzo, genau. Und Elmas, der für Zielinski gekommen war, der traf dann auch noch in der 73. Elmas fand ich stark.
Ich hoffe, dass der wirklich mal jetzt diese Saison den nächsten Schritt macht, den man ihm schon seit 2 Jahren zutraut. Also der bringt halt alles mit. Ich finde ihn auch geil, ist halt nur bisher inkonstant gewesen, einfach.
Ja, stimmt. Also 2-0 muss man auch sagen, war geil rausgespielt, so der ganz lange Ball hinten von Koulibaly. Und dann pflückt ihn Lozano schön runter.
Mhm.
Und also da konnte man auch schon sehen, trotz Unterzahl, dass das, was wir auch schon gesagt haben, dass man, glaube ich, Napoli gerne zuschauen wird und das Spalletti. Aber der hat auch wieder sein trauriges Denkergesicht gehabt, gleich nach dem Osimhen-Ding, wo ich mir auch denke, also der runter, dann Zielinski runter, das ist auch schon eigentlich wieder ein Saisonstart zum Vergessen und dann verschießt noch Insigne den Elfmeter und dachte, puh.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, also Napoli hatten wir schon mal erwähnt, die fahren dann nach Genua zum Spiel gegen den CFC nächste Woche. Und Venezia muss zu Udinese. Mal gespannt, wie sich der Aufsteiger dann so eingroovt. Sie hatten, weil so 2-3 Chancen hatten sie schon, die gar nicht so schlecht waren. Aber ist dann natürlich auch eine Qualitätsfrage, wenn du dich trotzdem von 10 Leuten so herspielen lässt die meiste Zeit. Also
ja,
von den Spielanteilen her.
Ich weiß nicht, ob das dann die Taktik war, halt dem Gegner irgendwie auch den Ball zu geben und vielleicht auf Konter zu lauern oder sowas, aber
ja, klar. Ja,
wenn du Napoli spielen lässt, ist das halt schwierig, das kann man wissen.
Ja. So, dritter Aufsteiger im Bund ist Salernitano. Das ist Salernitana, also wir müssen jetzt nicht jedes Spiel komplett machen, aber da einfach mal kurz, weil es irgendwie schon auch erwähnt werden soll und weil ich da auch wieder unnützes Faktenwissen habe. Bologna gegen Salernitana. Die Truppe von Mihajlovic gewinnt dann schlussendlich mit 3-2. Das war ein wildes Spiel. Erste Halbzeit, muss man sagen, Bologna, ne? Da muss aber noch ein bisschen was gemacht werden dafür, dass sie uns begeistern. Also die erste Halbzeit war super schwach und ideenlos und kein Tempo. Auch nicht in Überzahl, fand ich sozusagen. Also es hat dann echt bis nach der Halbzeit gedauert.
Hatten noch das Spiel gegen Ternana in den Knochen wahrscheinlich.
Stimmt, im Pokal ausgeschieden direkt mal. Salernitana ab der 34. nur noch zu 10. Strandberg, Gelb-Rot, 33. und 34. Das finde ich zum Beispiel auch so. Hab ich ja gestern auch schon auf Twitter mit ein paar Leuten diskutiert. Das erste an der Außenlinie ist so ein bisschen so ein Chiellini-Foul von der Europameisterschaft, falls ihr euch erinnert, wo er sozusagen, also er steht falsch, der Stürmer geht an ihm vorbei, würde von außen Richtung Tor ziehen und er reißt ihn halt um. Klares Halten, klares taktisches Foul, 33. und kurz darauf später blockt er mit dem abgewinkelten, ausgestreckten Arm einen Schuss von Arnautović direkt vor dem Strafraum und der Schuss wäre aufs Tor gegangen. Das ist ein absichtliches Handspiel. Das ist mit Gelb zu bestrafen. Also es ist Gelb-Rot.
Ja, bin ich bei dir, ohne mich da jetzt so perfekt im Regelwerk auszukennen. Aber das ist halt, so wie auch Caldara bei Venezia, als es dann den Elfmeter gibt, weiß nicht, wenn der Arm halt, auch wenn es nur 3 Meter sind, der Arm halt irgendwie weit ausgestreckt ist, ist halt blöd.
Ja. Kurz nach der Pause fliegt dann Soriano. Das fand ich in der Summe auch okay. Also das erste Foul kurz vor der Halbzeit war gelb und dann steigt er da im Luftzweikampf, glaube ich, nach einer Ecke hoch und haut dann Gegenspieler den Ellenbogen ins Gesicht. Das wurde sich dann vom VAR angeguckt, aber nicht aufgrund einer gelb- oder gelb-roten Karte, weil das ist ja gar nichts für den VAR, aber eben weil es dann Elfmeter gab und dann ist Salernitana mit Bonazzoli in Führung gegangen und dann auf einmal hat Bologna angefangen, Fußball zu spielen. De Silvestri, der die Kapitänsbinde von Soriano übernommen hatte, nach Vorlage von Sansone zum Ausgleich, dann aber 70. Koulibaly für Salernitana, wieder die Führung, dann Arnautovic mit seinem Tor und dann De Silvestri tatsächlich Doppelpack und krass emotionaler Jubel und endlich springen die Spieler wieder über die Banden und rennen
ja,
in die Kurve.
Ja, genau.
Das ist
genau.
So geil.
Auf jeden Fall.
Das ist so geil. Ja. Und Marko Arnautovic auch Standing Ovations bekommen. Also es war dann doch emotional, dass sie da gewonnen haben. Im Übrigen, Marko Arnautovic ist der erste österreichische Stürmer, der ein Serie A-Tor in der Serie A schießt. Zum ersten Mal seit dem Mai 1988. Da war ich gerade nur 2 Monate auf der Welt. Überleg dir das mal.
Wahnsinn.
Ein gewisser Anton Polster war das damals.
Oh. Der Name ist Programm. Ob sie verwandt sind, weiß ich nicht.
Ich glaube, es ist Toni Polster. Der heißt auch Anton Polster.
Ja? Oh, krass.
Ja, ja. Ja.
Guten Morgen. Der heißt nicht Toni. Seine Eltern haben ihn nicht einfach Toni genannt. Mann.
Ach so, ja, genau. Und dann ist Schauten noch mit Gelb-Rot vom Platz gegangen. Und ich fand auch die gelb-rote Karte in Ordnung. Aber es ist tatsächlich halt, es gab schon den ein oder anderen Schiedsrichter, der sehr leicht auch, also es war, ich fand zum Beispiel Marini bei Inter Genua, der hat es gut gemacht. Der war entspannt, der hat viel kicken lassen. Ist ja eigentlich das, was wir gedacht haben, dass es jetzt mal passiert. Kicken, kicken, kicken. Aber nicht bei allen, nicht bei allen. Oh, das war auch lustig, was Christian Bernhard mir während dem Interspiel erzählt hat, weil Rizzoli, ich glaube der Schiri-Boss, auf der Tribüne saß, dass in Italien sie wieder drüber nachdenken, weil das geht ja sonst nur in Deutschland, in keiner anderen Liga, auch nicht bei der UEFA, dürfen Schiedsrichter nach den Spielen Interviews geben.
Oh. Mhm.
Und das wird überlegt in Italien, ob sie das ändern. Ja, genau. Wie auch immer.
Ja, finde ich manchmal gar nicht so.
Eigentlich
die Idee schon, gar nicht so schlecht.
Ja. Salernitana, dann empfängt die Roma und Bologna fährt nach Atalanta und da können wir doch direkt mal über Atalanta sprechen. In der Tabelle vor Atalanta auch noch die letzten 2 Mannschaften, die 3 Punkte eingesammelt haben, sind auch Sassuolo. Steffen wird es mir verzeihen, aber wir können jetzt nicht jedes Spiel klar. Also Sassuolo hat 3-2 bei Hellas gewonnen.
Sah schon wieder, um ganz kurz ein Wort dazu, das sah schon wieder ganz gut aus. Also tatsächlich jetzt der Abfall von De Zerbi zu Dionisi spielerisch
ja,
noch nicht vorhanden.
Ja,
konnte man sich angucken. Raspadori auch.
Raspadori auch, geiles Tor.
Ja.
Ist übrigens der 3. Spieler mit einem Geburtsdatum in den 2000ern, der ein Serie A-Tor geschossen hat. Die anderen 2 sind Hamed Traoré und Moise Kean.
Geburtsdatum in den 2000ern?
Mhm.
Ist doch, ist Pellegrini noch vorher geboren?
Jetzt machst du hier Faktencheck, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Dann kann ich euch so lange erzählen, dass,
Hey, Pellegrini 2001.
Okay, also vielleicht geht's dann wirklich um 2000er, also die im
aus,
Jahr.
Aus dem Jahr 2000, aber da war es von Loris nicht, aus von Loris auch aus 2003 oder so.
Ja, ja.
Egal.
Hä? Okay. Warte, den Fuck, das ist,
vielleicht von diesen beiden Mannschaften nur? Weil Moise Kean hat ja auch für Hellas gespielt.
Ah, pass auf. Der 3. Spieler aus dem Jahrgang, der in 3 Serie A-Saisons getroffen hat. In 3 verschiedenen.
Ah, okay. So. Raspadori ist doch 2000er Jahrgang, nicht? Ich dachte, der war noch jünger.
Okay. Okay. Und weißt du, wer vor Stefan Strandberg der letzte Salernitana-Spieler war, der einen Platzverweis erhalten hat in der Serie A?
Habe ich bei Salernitana mal Calciatori Sorpresa gemacht? Wahrscheinlich, ne? War der da dabei?
Ja, wahrscheinlich. 1999 gegen Perugia ein gewisser Gennaro Gattuso.
Oh, ja. Stark.
Ja, komm, das nächste Mal mache ich vielleicht ein bisschen nur noch 2, 3, aber es macht immer so Spaß, so Sachen, finde ich.
Ich finde das auch super.
Gut. Atalanta, mal nicht so überzeugend, sondern schmutzig. 2-1 gegen Torino. Und da muss man mal vorwegnehmen, Ivan Juric, geilerweise übrigens auf der Tribüne oben und die ganze Zeit am Rauchen. Ist auch nicht so einer, der sich dann irgendwie, dem das irgendwie stören würde, wenn das dann im Fernsehen kommt. Da wird einfach geraucht. Muriel, frühe Führung, 6. Minute, Belotti, 79. Ausgleich.
Muriel wieder Traumtor, ne?
Oh. Muriel, ja, voll. Das war schon geil. Aber man muss tatsächlich auch sagen, dass sich Torino schon einen Punkt verdient gehabt hätte.
Ja, von Atalanta kam ja, also so defensiv kennt man die gar nicht. Da kam ja zeitweise nicht wirklich viel. Ich weiß nicht, ob sie einfach nicht die Mittel gefunden haben gegen eine Mannschaft, die auch ähnliches starkes Pressing betrieben hat, wie man das eigentlich sonst von Atalanta kennt. Ob sie das irgendwie überfordert hat oder so. Oder ob die vielleicht einfach noch nicht wieder drin sind, so richtig. Aber naja, also ja, Torino hätte sich den Punkt verdient gehabt, ganz klar.
Ja. Aber dann war im Endeffekt die, ich glaube, 90 plus 3, Piccoli.
Ja.
Piccoli, 10 Minuten zuvor eingewechselt worden. Moria, hast du gesagt, Traumtor, hat im Übrigen schon insgesamt 8 Tore am ersten Spieltag in der Serie A geschossen.
Tja,
der kommt immer gut rein, auf jeden Fall.
Ich finde, der erinnert mich mit zunehmendem Alter auch von seinen Bewegungen her, ohne jetzt hier Blasphemie betreiben zu wollen, an den alten Ronaldo.
Irgendwie schon, ne?
Ja. Von der Statur her, weil also voll austrainiert ist der, glaube ich, auch nie. Und halt, wie er auf den Ball guckt und läuft und so, musste ich als ich mir die Highlights nochmal reingezogen habe, jetzt musste ich irgendwie daran denken.
Ja. Es hat dann im Endeffekt doch für den Sieg gereicht, aber mit bisschen Glück müssen wir Atalanta mal beobachten. War noch nicht so überzeugend, das Ganze. Habe ich gerade gesagt, die spielen dann nächste Woche gegen Bologna und Torino muss nach Florenz, aber es sah schon gar nicht verkehrt aus. Das neue Ding unter Juric, oh doch, das wollte ich sagen, im Übrigen. Also wenn sich was nicht geändert hat, und da müssen wir mal nochmal das erste Tor, Begleitschutz, das ist noch halbwegs in Ordnung, finde ich, zu der Spielzeit. Aber das zweite Tor von Piccoli, und da muss man auch sagen, was für ein geiler Torjubel, das schön da auf diesen Zaun, Schrägstrich, Plexiglasscheibe raufgesprungen.
Ja.
Ganz junger Mann, auch geil vorbereitet von Pašalić. Aber guckt euch gerne nochmal die Highlights an und dann gerne eure Einsendungen und Ideen, was Ricardo Rodriguez da macht.
Ja,
also ich sehe, dass er nichts macht, ja. Aber also wirklich, der ist unfassbar. Da würde ich an Juric durchdrehen, wenn die Abwehrarbeit, die sie da dann in den entscheidenden Situationen verweigert haben, schwierig.
Ja, bin ich bei dir.
Naja, apropos schwierig und schlechte Abwehrarbeit und wer hätte das wohl kommen sehen? Juventus.
Ach stimmt,
was sagt man dazu?
Ja, stimmt. Ja, was sagt man zu Wojciech Szczęsny wahrscheinlich?
So, also machen wir es mal ganz kurz jetzt hinten raus. Wir müssen ja auch mal irgendwann hier in die Woche starten. Und eigentlich wollten wir einen schnellen aufnehmen, ne? Aber dafür habe ich zu viele Fakten mitgebracht. Genau wie jetzt.
Ja, also noch sind wir gut in der Zeit.
2 Minuten und 3 Sekunden.
Noch sind wir gut in der Zeit.
Okay. 2 Minuten und 3 Sekunden ist das schnellste Juventus-Tor an einem ersten Spieltag, seit es die 3-Punkte-Regel gibt. Paulo Dybala, nice mit dem Außenriss.
Ja.
Ja.
Sowieso auch. Und ich meine, wir haben es angekündigt unter Allegri, Dybala wird wieder da sein und er ist wieder da. Also auch seine Vorarbeit dann zum 2-0 von Cuadrado. Fantastisch.
Ja. Es ist natürlich saisonübergreifend, aber was man auch erwähnen muss im Übrigen ist, dass das erste Mal seit CR7 in Turin ist, war das jetzt, dass er in zwei aufeinanderfolgenden Spielen erstmal auf der Bank saß. Und er kam dann später noch und es war dann doch eigentlich erst wieder alles, wie Juve halt so ist, aber dann eben auch doch nicht. Also sie haben da geschmeidig dann das 2-0 nachgelegt. Cuadrado, dann war es ja vorher bei Dybala, genau, also das dann aber 51. Pereira vom Strafstoßpunkt aus. Der Strafstoß wird ausgelöst, weil Entschuldigung, Chesney einen harmlosen Ball nach vorne abklatscht und dann im Nachsetzen sozusagen faul spielt. Und in der 83. versucht er da, wer war es denn, wenn er da versucht hat auszuspielen, auf jeden Fall Deulofeu und ein anderer Stand von Udinese auch noch mit dabei, wird dann geblockt, Ball kommt zurück, Tor, Ausgleich. Also zwei Tore, die ganz klar auf die Kappe von Wojciech Szczęsny gehen, wo ich mich auch mal frage, warum spielt denn Mattia Perin nicht? Warum spielt er nicht? Der war letztes Jahr statistisch gesehen der beste Torhüter, hatte immer noch keine Lobby, hatte auch unter Allegri keine Lobby. Ich verstehe es nicht, weiß man jetzt spätestens, also ich finde, man hat es letzte Saison schon auch gemerkt, dass Szczęsny ein bisschen wieder zu seinen alten Zeiten, also der hatte zwei, drei richtig, richtig gute Jahre, aber weiß ich nicht, verstehe ich nicht.
Na jetzt, also ist natürlich einfach jetzt nach dem Spiel das zu fragen, weiß ja nicht, wer sich viel in der Vorbereitung gemacht hat, aber ja, er setzt halt da an, wo er letzte Saison quasi aufgehört hat und das hat ja dann auch Pirlo durchaus mal den einen oder anderen entscheidenden Punkt gekostet. Ja. Und das ist dann, ja, muss man sich diese Frage gefallen lassen, auf jeden Fall. Und vielleicht nächste Woche darf er Perin dann mal. Oder Perin wird jetzt der Champions League Torhüter.
Vielleicht, vielleicht. Aber ansonsten hatten sie auf jeden Fall echt druckvoll begonnen, wie die Feuerwehr. Es passt eigentlich gar nicht dazu, dass sie dann da nochmal ins Straucheln gerieten. Und dann in der 4. Minute der Nachspielzeit köpft Ronaldo ein. Man dachte, das ist wieder Juve. Trikot aus. Viele Leute haben dann doch ihren Wettschein im Ziel gesehen.
Du auch?
Tja, und dann kam da auch der VAR und es war unfassbar knapp.
Ja, das ist dann, also weil da, als ich das dann danach gesehen habe, dachte ich so, ja, boah, also muss das sein. Also nicht, dass ich wieder einen Ronaldo macht in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer, dass ich das jetzt irgendwie abfeiern würde, aber puh. Ja, ist das abseits per Definition so? Weiß ich nicht.
Ja gut, abseits ist ja theoretisch natürlich immer eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, ne?
Ja, aber
abseits oder gibt keinen Abseits. Also ja, aber ich weiß. Also das ist
die Schulter. Ist die Schulter ist innerhalb einer Millisekunde dann da drüber und hat er einen Vorteil dadurch. Also keine Ahnung.
Ja, entweder ziehst du die Linie oder sagst, der VAR muss wieder weg. Ne?
Ja.
Also in dem Fall ist natürlich schon der krasseste Emotionenkiller überhaupt.
Ja.
Naja. Grüße an die Tippscheine, die es verhagelt hat. Konnte CR7 euch nicht mehr helfen. Haben wir gesagt, Juve empfängt dann nächste Woche Empoli. Und Udinese. Venezia, Udinese mit zwei Heimspielen in Folge in die Saison reinstarten. Das siehst du mal. Gut. Apropos, Tippscheine und so.
Tippscheine.
Da wird zwar nicht um Geld gespielt, aber wir haben ja auch getippt, muss man einfach mal sagen. 143 Leute sind es jetzt aktuell.
Das ist echt krass, ja.
Und wir wollten einmal kurz mal noch nach 8 Spieltagen schon mal Shoutout an alle, die mitmachen. Sehr gut. Zum einen das. Und zum anderen wollte ich eigentlich mal gucken, wie es da gerade so steht. Mache ich es einfach direkt mal.
Ich bin auf Platz 121 mit 10 Punkten.
Oh, stark.
Also vor den Milan-Spielen. Also vor den Milan-Spielen, dem Cagliari-Spiel.
Ich bin, glaube ich, auf Platz 79 mit 13 Punkten, ist nicht arg viel besser, aber was sehr gut ist, muss man sagen, ist Arno Matti Dübel.
Ja, Respekt.
Oder du.
Respekt auf jeden Fall für dieses Näschen.
tatsächlich außer Juve alle Spiele von der Tendenz her richtig.
Und viermal sogar, komplett.
Und vier komplett, ja.
Na, das ist eine Ansage.
Ja. Kurz davor hinter Ratio Lohm und Hobson und Darwin, Iromanista und Poldinho. Also, da könnt ihr euch auch, wenn ihr denkt, ihr seid so geil beim Tippen, macht nichts, dass ihr eben den ersten Spieltag nicht getippt habt, dann könnt ihr dann natürlich gerne noch reinstarten. kicktipp.de/serie-amore. So, rein da. Was haben wir sonst noch für Punkte? Mercato hat sich ein bisschen was getan.
Stimmt, ja. Warte, muss ich mal kurz in die Liste reingucken. Pedro haben wir erwähnt.
Mhm.
Pizzella hast du, nee, das war im Highlight-Video hast du erwähnt. Milenkovic haben wir erwähnt. Ja, Abraham, Locatelli, Simi, Florenzi, die wir alle in der Saisonvorschau drin hatten, die sind ja fix geworden. Locatelli ist, glaube ich, auch bei Juve noch eingewechselt worden, ganz spät.
Mhm.
Hat Simi bei Salernitana schon gespielt? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall hat ja, Florenz, Pizzella, sag ich gerade, da gab's dieses unglaublich geile Vorstellungsvideo von Real Betis, GTA-Style, wo auch eine fantastische schauspielerische Leistung, muss man ganz ehrlich sagen. Als Ersatz kommt dann Nastasic von Schalke zurück. Das ist, also der war auf jeden Fall schon in Florenz zum Medizincheck.
Mhm.
Das ist dann sicherlich mit Milenkovic auch eine solide Innenverteidigung. Juve hat nochmal zugeschlagen und Caio Jorge verpflichtet. Großes brasilianisches Talent, sagt man. Von Santos.
Hm.
Da bin ich mal gespannt, ob der jetzt bei Juve so viel spielen wird oder ob sie den erstmal verleihen.
Hm.
Yangto hat die Serie A verlassen, ist von Sampdoria zu Getafe gewechselt. Aus meiner Sicht irgendwie ein bisschen ohne Not. Also ich hätte gedacht, der kann auch jetzt unter Daversa noch viel Spielzeit bekommen. Wenn bei Getafe jetzt so viel Geld, mehr Geld verdient oder so, weiß nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber vielleicht haben sie ja auch noch jemanden in der Hinterhand. Lu Cerchiati. Und?
Ja, gucken, sind ja auch noch 8 Tage.
Ja, genau. Und Rodrigo Palacio
so.
Hat bei Brescia unterschrieben.
So, wie du es dir gewünscht hast.
Ja, wunderbar.
Kannst du direkt mal das Trikot kaufen jetzt.
Ja, wäre eine Überlegung wert.
Apropos Serie B, wie ist dein Parma gestartet?
Am Freitagabend, man kann das ja tatsächlich in Deutschland gucken, bei einem neuen Streaming-Anbieter, der mir vorher nichts gesagt hat. ClickQ heißt das, kann man sich registrieren und dann irgendwie da die Spiele sich reinziehen. Ja, war ein bisschen, die Defensivleistung hat an die Serie A-Saison angeknüpft, also 2-2 gegen Frosinone, die vielleicht jetzt ein Kandidat sind für die Playoffs, aber sicherlich nicht, um den direkten Aufstieg mitzuspielen.
Oh, habt ihr gesehen, ihr habt wieder einen späten Gegentreffer kassiert.
Ja, genau. Same. Buffon sah dabei auch nicht so grandios aus, hat aber vorher ein paar Dinge auf jeden Fall rausgefischt. Mhm. Dafür, also die Offensive, ich habe es bei Twitter auch schon geschrieben, das kann diese Saison noch sehr schmackhaft werden. Also Brunetta, Tutino und Mann als offensives Trio, dahinter Vasquez auch noch, der sehr gut mitgespielt hat. Also das sah schon ganz schick aus. Da sind die Abstimmungen sind noch nicht perfekt auf jeden Fall, aber da blicke ich optimistisch rein. Ich hoffe, dass Tutino sich nicht zu schwer verletzt hat. Schon Muskelfaserriss sein, der musste ausgewechselt werden in der zweiten Halbzeit. Aber alles in allem ist natürlich kacke, wenn du dann wieder in der 90. den Ausgleich bekommst oder wann das war.
Hm.
Aber ich bin nicht so, ich bin nicht pessimistisch dadurch. Aber die Abwehr war wirklich schlecht.
Okay. Ja, gut. Und siehst du, dann habe ich noch zum guter Letzt für dich auch noch ein paar Mal Fakten mit rausgesucht.
Ah.
Es war für Gigi Buffon das erste Spiel für Parma seit 7.369 Tagen. Ja. Das letzte war
am Mai 2001, ne?
Am 17. Juni 2001. Okay. Gegen die Roma. Und sein neuer Abwehrkollege oder dieser Botan Barlog, der vor ihm spielt, glaube ich, ne, das Innenverteidiger.
Ja, genau.
Der war zu dem Zeitpunkt noch nicht auf der Welt.
Ja, wunderbar. Ja, und es gab noch diesen anderen Fakt, dass irgendwie seit 1930 oder so der, ich weiß nicht, den Vornamen habe ich jetzt nicht auf der Uhr, Matthews, dann Peter Shilton und Buffon haben seit 1930 hat immer in einer Saison einer von denen ein Pflichtspiel gemacht. Krass. Weil Peter Shilton ja auch gespielt hat, bis er 65 war ungefähr.
Tja.
Ja.
Weiß nicht, ob ich so lange einen Podcast machen werde, bis 65, aber mal schauen. Für die Woche war es schon wieder ganz gut, oder?
Was?
Für die Woche war es schon wieder ganz okay.
Ich bin zufrieden. Ja, auf jeden Fall.
So.
Ich hoffe, ihr auch. Dann könnt ihr ja zurückmelden über die bekannten Kanäle.
Könnt ihr mal zurückmelden.
Vergesst die Tipps nicht, ne?
Oh ja.
Für den nächsten Spieltag. Das ist echt wichtig, ja. Sechs Leute haben nicht getippt den ersten Spieltag.
Oder sind es welche, die sich jetzt erst angemeldet haben?
Das kann natürlich auch sein.
Ja, man weiß es nicht. Also wie gesagt, 8 Spiele haben wir besprochen, 2 kommen noch.
Ist aber in den nächsten Wochen ist es glaube ich nicht mehr. Also die nächsten beiden Spieltage sind glaube ich nicht mehr.
Ja, das ist richtig.
Mit Montagsspielen.
Ja.
Dann das gesamte Programm.
So ist es. Geht direkt Freitag weiter. Freitag sind es immer 2 Spiele auf jeden Fall.
Ah ja.
Ach, der dritte Spieltag ist noch nicht mal terminiert. Perfekt.
Ach, vielleicht können wir das dann doch
mal, ja, mal sehen. So ist es wieder. So ist es wieder. Und gut, es werden die Umgebungsgeräusche auch lauter. Das heißt, wir beenden das mit dem Spaß hier. Habt eine schöne Woche, Marius. Genau.
Bleibt gesund.
Vor allem auch.
Du auch, bitte. Ja.
Genau. Energie tanken für Deadline Day. Wobei der ist ja dann erst nach der nächsten Aufnahme. Na gut, jetzt aber tschüss.
Ciao. Fums.